Bei der heutigen Folge UnternehmerInnen der Zukunft hatte ich am Anfang, als ich das Briefing gelesen habe, die Sorge, es könnte ein bisschen zäh und langweilig werden, was vor allem daran liegt, dass ich schon in der Uni alle Vorlesungen rund um Logistik immer irgendwie zäh und trocken fand. Umso mehr bin ich überrascht worden von Armin Kossmann, der bei Amazon Vice President Operations für Zentraleuropa ist, der wirklich richtig gute Insights in das Logistikgeschäft bei Amazon gegeben hat, wie das funktioniert, wie es sich weiterentwickelt, wie auch Technologie, Drohnen, Roboter, künstliche Intelligenz das nochmal verändern. Gleichzeitig hat er eine total interessante Karriere, weil er nämlich eigentlich Berufssoldat war und dann irgendwann den Sprung zu Amazon gemacht hat. Also in der Folge steckt richtig viel drin. Ich war total überrascht, habe wirklich viel gelernt und glaube, es ist mal ein ganz anderer Blick auf das Thema Amazon Marketplace. Und auch das gehört zu UnternehmerInnen der Zukunft, wenn man das Marktplatz-Universum verstehen will. Deswegen absolute Hörempfehlung und es geht direkt rein ins Gespräch mit Armin Kossmann.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Was das Geschäft in Deutschland angeht, haben wir aktuell 21 Logistikstandorte. Das bedeutet da, wo die Ware liegt und von wo wir auch dann an die Kunden verschicken. Darüber hinaus auch noch sogenannte Sortation Center, Sortierzentren, wo wir dann die Pakete unter Umständen nochmal nach Regionen sortieren. Und dann in der letzten Stufe dann sogenannte Verteilzentren, also unsere Post, wenn ich das mal so formulieren kann, die Amazon Post, die am Ende dann mit den Zustellern die Pakete zustellt. Also so praktisch ein dreistufiges System und ungefähr 30.000 plus x Mitarbeiter dann in Deutschland.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Armin.
Moin Jan, grüß dich.
Heute mal ein etwas anderer Blick auf das Thema Amazon bei uns im Podcast. Heute geht es nicht primär um Geschichten von Verkaufspartnern, sondern heute geht es um einen Bereich, der eigentlich das ganze Amazon-Geschäft und auch den Erfolg vieler Verkaufspartner und Verkaufspartnerinnen erst so richtig möglich gemacht hat. Es geht nämlich um das Thema Logistik und da bist du tatsächlich bei Amazon in Deutschland so eines der Urgesteine, kann man glaube ich sagen, mit allem Respekt.
Ja, ich nehme das mal als Kompliment und in der Tat bin schon eine Weile dabei, werde dieses Jahr im Oktober meine 23 Jahre voll machen. Also Urgestein, ich nehme es mal als, wie gesagt, als Kompliment, aber ist in der Tat schon eine Zeit, zumal es Amazon in Deutschland ja erst seit 1998 gibt und 2001 habe ich angefangen. Insofern ja, schon fast von Anfang an dabei, kann man so sagen.
Du hast ja vorher was ganz anderes gemacht und ich glaube, ich müsste jetzt erstmal Haltung annehmen als Hauptgefreiter der Reserve, der ich nämlich bin.
Sehr gut.
Also zumindest für den regulären Wehrdienst hat es bei mir gereicht. Du hast aber tatsächlich, bevor du zu Amazon gegangen bist, eine Karriere bei der Bundeswehr gemacht.
Ja, genau. Ich war Zeitsoldat bei der Bundeswehr, habe erst als Wehrpflichtiger angefangen und dann mich in den ersten Monaten dafür entschieden, dass es vielleicht auch für eine bisschen längere Zeit das Richtige sein könnte, habe mich dann verpflichtet auf 12 Jahre. Am Ende sind es dann 13 Jahre geworden wegen der Wehrpflichtzeit und im Rahmen der Bundeswehr hat dann auch studiert in München. Wirtschaftswissenschaften, gibt 2 Unis bei der Bundeswehr, einen in Hamburg, einen in München. Bei mir ist die Wahl auf München gefallen, was ich nie bereut habe. Genau, und habe da sowohl studiert, aber natürlich auch eine Zeit lang Führungserfahrung sammeln können, die mir am Ende dann in der Tat auch in den Rollen später bei Amazon durchaus geholfen hat.
Darüber wollen wir auf jeden Fall noch mehr erfahren. Jetzt weiß ich aus meiner Zeit bei der Bundeswehr, dass da natürlich Logistik ein riesengroßes Thema ist. Hat dich das auch dann in deiner Bundeswehrzeit schon beschäftigt und war ein Treiber dafür, dass du dann auch am Ende in genau so eine Rolle bei Amazon gewechselt bist?
Ja, war in der Tat so. Ich habe mich auch im Studium dafür entschieden, als einen der Schwerpunkte Logistik zu wählen. Das hieß damals Industriebetriebslehre, warum auch immer, aber am Ende war es Logistik. Und dann in der Zeit nach dem Studium, wo man dann noch ein paar Jahre in der Truppe verbringen musste, dann in den letzten beiden Jahren als, nennt sich S4-Offizier, also Logistikoffizier in einem Panzergrenadierbataillon verbracht. Auch schon mit dem Gedanken, dann irgendwann danach mal irgendwo in die Logistik einzusteigen, was dann ja auch ganz, ganz gut gelungen ist.
Okay, und dann war auch Amazon der erste Job, nachdem du bei der Bundeswehr ausgeschieden bist?
Genau, war der erste Job. Ich hatte auch das Glück, mir nur eine Bewerbung sozusagen auszuführen, hatte natürlich ein paar Bewerbungsgespräche, aber es war auch ein bisschen Zufall, weil der letzte Standort, wo ich stationiert war, war in Rothenburg an der Fulda und der erste größere Standort, zumindest Logistikstandort von Amazon, ist immer noch oder war damals in Bad Hersfeld und bin da immer mal vorbeigefahren, ungefähr 20 Minuten entfernt von Rothenburg und dachte, Mensch, komm, ist Logistik, Internet, hört sich irgendwie spannend an, bewerbe ich mich doch mal, war ein bisschen skeptisch, weil damals zumindest noch so ehemalige Soldaten vielleicht nicht ganz so willkommen waren, aber ich war sehr überrascht, war sehr offen, gute Gespräche und ich habe dann ein Angebot bekommen und habe dann als sogenannter Area Manager angefangen, so die erste Führungsebene und habe das auch sehr, sehr, sehr selten bereut.
Und als Area Manager, dann führst du quasi die Mitarbeitenden, die dann vor Ort tatsächlich Pakete packen?
Genau, war auch tatsächlich das Packen. Ich wurde dann auserwählt, um die Packabteilung in der Spätschicht zu verantworten, was mir leider vor meinem Start keiner gesagt hatte. Das heißt, ich kam an und war morgens um 8 und dann hörte ich, also aber Spätschicht, und dann durfte ich dann da bleiben bis morgens um 1 und habe meiner Frau dann natürlich, damals mit Handy war noch nicht so, bin dann morgens um 1 nach Hause gekommen, sie war schon im Bett und war dann ein bisschen überrascht, wo ich dann nach 15, 16 Stunden herkomme und ja, habe das dann eine Zeit lang gemacht, ungefähr ein halbes Jahr und bin dann in die nächste Führungsebene, ist nennt sich dann Operations Manager, so eine Art Schichtleiter, dann befördert worden.
Wie groß ist denn das Logistikgeschäft für Amazon in Deutschland heute? Also wie viel unterschiedliche Standorte gibt es, wie viel Mitarbeiter gibt es? Das wird ja wahrscheinlich übers Jahr so ein bisschen fluktuieren.
Ja, genau, fluktuiert ein bisschen. Natürlicherweise ist das vierte Quartal für uns das größte, anspruchsvollste, weil natürlich da die Menschen Weihnachtsgeschenke bestellen und nach Weihnachten halt keine mehr. Deswegen haben wir natürlich, ich sag mal, wie vergleichbar mit einer Spargelernte, ein sehr saisonales Geschäft. Das ist zwischen Januar und September, ich sag mal, relativ stabil und auch Oktober, November und dann im Dezember steigt es natürlich massiv an. Und was das Geschäft in Deutschland angeht, haben wir aktuell 21 Logistikstandorte. Das bedeutet da, wo die Ware liegt und von wo wir auch dann an die Kunden verschicken. Darüber hinaus auch noch, da habe ich jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, sogenannte Sortation Center, Sortierzentren, wo wir dann die Pakete unter Umständen nochmal nach Regionen sortieren und dann in der letzten Stufe dann sogenannte Verteilzentren, also unsere Post, wenn ich das mal so flapsig formulieren kann, die Amazon Post, die am Ende dann mit den Zustellern die Pakete zustellt. Also so praktisch ein dreistufiges System und ungefähr die letzte Zahl 30.000 plus x Mitarbeiter dann in Deutschland.
Wonach entscheidet sich eigentlich, wer mir meine Amazon-Bestellung liefert? Also ich nehme das als jetzt wahrscheinlich Heavy-User, nehme ich das schon wahr, immer häufiger kommen Amazon eigene Mitarbeiter und Lieferanten. Dann kommt auch relativ häufig DHL, ab und zu kommt Hermes. Wovon hängt das ab? Und ist das auch so, dass ihr den eigenen Versand stärker ausbaut?
In der Tat ist es so, dass der größte Teil der Amazon-Pakete mittlerweile von der Amazon-eigenen Zustellung, wir nennen das Amazon AMZL, also Amazon Logistics, zugestellt wird, der kleinere Teil von Partnern, also nun DHL, Hermes, UPS, in der Regel dann in Deutschland. Und entschieden wird es nach verschiedenen Kriterien. Erstmal von wo kommt der Artikel oder das Paket und wo wird er zugestellt. Es gibt Regionen, wo wir stärker vertreten sind mit unserer eigenen Post und es gibt Regionen, wo es noch eher, wo wir eher auf die Tritt unserer Dienstleister uns verlassen. Insofern, der größte Teil, und das ist auch, was du eben gesagt hast, wird durch die Amazon-eigenen Postzusteller zugestellt, beziehungsweise die Dienstleister, die das in unserem Auftrag machen, um es genau zu formulieren. Und der kleinere Teil durch Dienstleister. Im Weihnachtsgeschäft ändert sich das ein bisschen, weil natürlich unsere Dienstleister dann auch hochskalieren müssen mit uns gemeinsam und das Verhältnis sich ein bisschen ändert, aber grundsätzlich der weitaus größte Teil wird durch Dienstleister direkt von uns zugestellt.
Okay. Ist mein Eindruck falsch, dass Amazon so ein bisschen also was Logistik angeht, auch zum Opfer des eigenen Erfolgs geworden ist? Weil in der Vergangenheit habe ich wahrgenommen, ich habe sehr häufig alle meine Bestellungen eigentlich in einem Paket bekommen und als Prime-Kunde mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit am nächsten Tag. Heute würde ich sagen, kriege ich es viel häufiger aufgeteilt auf mehrere Pakete, wo man dann sofort natürlich denkt, wie ökologisch ist das? Und häufig ist es eben nicht mehr der nächste Tag, sondern es ist irgendwie 2 oder manchmal 3 Tage.
Also erstmal ist es so, dass wir, wenn man das jetzt mal die Zahlen mit letztem Jahr vergleichen, wir nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt deutlich schneller geworden sind, was die Zustellung angeht. So, vielleicht hast du mal schlechte Momente erwischt, aber wenn wir uns die Daten anschauen, ist die Zustellquote am nächsten Tag und eben auch am selben Tag in vielen Fällen besser geworden zu letztem Jahr. Wenn wir uns angucken, die Aufteilung in verschiedene Pakete, ich weiß nicht, wann du letztes Mal bei uns bestellt hast, aber mittlerweile gibt es die Funktionalität auch sehr deutlich auf der Seite dargestellt, dass du selber entscheiden kannst, willst du es schnell kriegen und dann auf verschiedene Pakete aufgeteilt oder, was ich ehrlich gesagt relativ häufig nutze mittlerweile, ob du es konsolidiert haben willst und dann lieber ein oder zwei Tage warten willst. Weil oftmals ist es so, das reicht, wenn ich es morgen oder übermorgen habe, in den seltensten Fällen am selben Tag. Also es ist schon so, dass wir uns da Gedanken drüber machen und auch natürlich Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt bei uns. Nicht nur, weil die Kunden darauf Wert legen, sondern weil wir auch glauben, dass es der richtige Weg ist. Und von daher gibt es eben die Funktionalität. Tipp, kannst ja mal nach unserem Gespräch ausprobieren, vielleicht funktioniert es.
Ja, sehr gut. Wie ist das denn, also wenn man da jetzt so als Laie drüber nachdenkt, ist ja auch irgendwie klar, ich bestelle jetzt irgendwie verschiedene Produkte. Nicht jedes Produkt kann ja in jedem Fulfillment Center irgendwie an dem Tag verfügbar sein. Wenn ich da jetzt 4 Produkte bestelle, also wie funktioniert das, dass die dann irgendwie auch zusammenkommen, wenn die im Zweifel in 3 verschiedenen Fulfillment Centern liegen? Oder liegen die Bestseller sowieso immer in allen Fulfillment Centern?
Das Letztere ist eigentlich das Ziel. Also in der idealen Welt hätten wir jeden Artikel, jeden verfügbaren Artikel in jedem Standort, in jedem Land sozusagen. Damit wir möglichst schnell und mit möglichst wenig Paketen den Kunden zufriedenstellen können. Das ist jetzt die Theorieannahme. Da sind wir noch nicht und ich bin nicht sicher, ob wir das irgendwann mal schaffen werden, weil das natürlich auch einfach von der Menge her wahrscheinlich schwer abbildbar ist. Aber wir entwickeln uns durch, sagen wir, ziemlich ausgeklügelte Supply Chain und Ordering und Warenverteilprozesse, darum eben möglichst nah uns dahin zu entwickeln. So dass man schon sagen kann, ein sehr, sehr großer Teil, der, wie du gesagt hast, eben der Bestseller oder Schnelldreher, der liegt schon in fast, wenn nicht allen Logistikzentren. So dass eben auch, was ich eben sagte, die Tatsache, dass der Kunde ein Versprechen für selben oder nächsten Tag bekommt, mittlerweile deutlich gestiegen ist über die letzten Jahre. Also es sind sehr komplexe auch Bestell- und Verteilprozesse. Wenn ein Artikel jetzt in mehreren Standorten liegen, dann konsolidieren wir die idealerweise. Es sei denn, der Kunde sagt, ich will es möglichst schnell kriegen und dann schicken wir es eben in verschiedenen Paketen. Aber wenn der Kunde jetzt sagt, ich bin okay zu warten, dann kann man sagen, es ist ein sogenannter Nachtsprung, verteilen wir Artikel in einen Standort und konsolidieren dann die in einem Standort, was dazu führt, dass wir eben dann nur ein Paket schicken, anstelle von eben 2 oder 3. Also es gibt beide Optionen. Idealerweise, wie gesagt, liegt alles in einem Standort und wir können es nah vom Kunden dann in einem Paket verschicken. Aber da sind wir noch auf dem Weg dahin.
Ist ja trotzdem wahnsinnig sophisticated, was ihr da an Logistiknetzwerk aufgebaut habt. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, Amazon ist eigentlich vor allem ein Logistikunternehmen und viel weniger ein E-Commerce-Unternehmen. Mhm. Und ich glaube, es ist unbestritten, dass Logistik ja einer der Kernunterschiede ist zu anderen E-Commerce-Anbietern. Das war ja aber auch nicht von Tag 1 an so. Also wenn wir jetzt mal knapp 23 Jahre die Zeit zurückdrehen, dein Einstieg bei Amazon, erzähl mal, wie Logistik damals aussah und wie du dann so auch die Entwicklung wahrgenommen hast seitdem.
Es war damals noch wirklich eine kleine Familie. Als ich anfing, da haben wir in dem Standort in Bad Hersfeld, keine Ahnung, es waren ein paar hundert Mitarbeiter, die da gearbeitet haben. Und wir waren froh, als wir dann irgendwann im fünfstelligen Bereich dann Artikel verschicken konnten. Heute ist natürlich das komplett andere Dimension, aber die größte Änderung ist in der Tat die Technologie. Wenn ich mir vergleiche, wie wir vor 20 Jahren gearbeitet haben, wie wir das heute machen, sind das schon Welten. Das sind eigentlich Jahrzehnte, wenn man es mal ja mit anderen Prozessen vergleicht. Also ein Beispiel nur, als ich anfing, hatten wir sogenannte Papierkommissionierung. Also die Kollegen, die in der Kommissionierung unterwegs waren, das sind die Artikel einsammeln, wenn man es mal einfach formuliert, die hatten einen Zettel in der Hand, wo dann die Regalfächer beschrieben waren und die sind dann von Regal zu Regal gegangen und haben dann ein Häkchen an den Artikel gemacht, den sie kommissioniert haben. Also da war noch nichts mit Scannen oder optimierte Wege. Das war alles noch sehr händisch. Und dann fing das irgendwann an, dass wir ja sogenannte scannerbasierte Systeme eingeführt haben, wo die Mitarbeiter dann mit einem Scanner unterwegs waren und Artikel dann eingesammelt haben. Da konnte man natürlich viel besser dann die Wege optimieren, konnte viel besser antizipieren, wann welcher Artikel kommissioniert wird, um dann eben auch Versprechen unter Umständen anzupassen. Also da hat sich extrem viel entwickelt. Wir hatten, also bei mir in der Packabteilung, also mal wenn ich das mit der Technologie von heute vergleiche, wo zum Beispiel, noch ein anderes Beispiel, wir nennen das Box Recommendation, also der Kollege bekommt heute eine Empfehlung angezeigt im Packen, welches Verpackungsmaterial das idealste ist für die Artikel, die er einpackt. Also das System spielt im Prinzip Tetris, baut einen Würfel aus den ganzen Artikeln und empfiehlt dann dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin dann das Ideal, die ideale Verpackung. Natürlich mit dem Ziel, möglichst Luft zu verschicken auf dem LKW, aber auch dem Kunden möglichst Frustration, möglichst wenig Frustration zu bereiten, indem eben, ich sag mal, ein Kaugummi, ein Radiergummi in einem Schuhkarton liegt. Also da muss ich sagen, ich könnte jetzt viele Beispiele noch erwähnen, aber die Technologie im Prinzip ist das, was sich über die Jahre, Jahrzehnte ja mittlerweile so weit entwickelt hat, dass wir in vielen Bereichen in der Tat, glaube ich, schon Standards setzen. Und heute haben wir die Robotiksysteme, da können wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen, was dann nochmal eine weitere Entwicklung ist zu dem, was wir früher hatten.
Ja, das wäre jetzt genau meine Anschlussfrage gewesen, ob es denn so ist, dass man für diese ganzen Prozesse tatsächlich noch so viel Menschen braucht oder ob man das nicht mittlerweile komplett automatisieren könnte?
Da sind wir nicht und ich persönlich glaube auch nicht, dass wir da irgendwann hinkommen aus dem einfachen und nicht einfachen Grund. Die Varianz und die Unterschiedlichkeit unserer Artikel ist halt einfach so groß. Ich sage jetzt mal, der kleinste Artikel ist wahrscheinlich so eine Chipkarte, Speicherchip, bis zum Schrank. Und da kannst du natürlich in gewissen Bereichen standardisieren. Wir haben auch noch, wir trennen grundsätzlich noch nach Standorten mit kleineren Artikeln und Standorten mit größeren. Wir nennen die sortierbar und nicht sortierbar. Aber selbst in dem sortierbaren Bereich bewegen wir uns von Speicherkarte bis zu einem DVD-Player, grob gesprochen. Und da kann man natürlich ein bisschen standardisieren oder einen Teil. Aber dass das irgendwann mal komplett automatisiert ist, da würde ich ein Fragezeichen setzen. Auf der anderen Seite entwickeln sich natürlich die Jobs weiter. Also jemand, der vielleicht jetzt aktuell noch in der Abteilung arbeitet, wo wir Einzelartikel verpacken, der mag in 2-3 Jahren vielleicht durch eine Weiterentwicklung, Weiterbildung dann im Technikerbereich arbeiten, weil wir natürlich mehr Technologie einbauen, mehr Automatisierung. Und die Jobs, denke ich, werden sich weiterentwickeln in unseren Standorten. Aber dass wir da komplett auf Automatisierung gehen, da bin ich persönlich, mache ich noch ein Fragezeichen.
Okay. Und weil du eben Robotics-Systeme schon angedeutet hast, was verbirgt sich dahinter?
Dahinter verbirgt sich ein System einer Firma, die wir vor vielen Jahren gekauft haben. Die hieß damals noch Kiva Systems. Mittlerweile nennt sich das Amazon Robotics. Ist im Prinzip ein Ersetzen dessen, was ich eben beschrieben habe, mit dem sozusagen Einsammeln der Artikel durch die Regalsysteme, dass der Mitarbeiter jetzt stationär steht und die Ware zum Mitarbeiter, der Mitarbeiterin kommt. Also Mensch, zu Ware war es vor, jetzt ist es Ware zu Mensch. Kann man sich vorstellen wie ein großes Feld. Auf diesem Feld stehen die Regale und diese Regale wiederum sitzen auf kleinen Robotern, wenn man es mal so nennen will. Sieht aus wie so ein automatischer Rasenmäher, den man vielleicht im Garten hat. Und diese Pots, wie wir die nennen, diese kleinen Roboter, fahren im Prinzip die Regale dann zu den Mitarbeitern, die an Stationen stehen, die dann Artikel entweder einsortieren in die Regale oder eben rausnehmen, also kommissionieren und dann in den nächsten Prozessschritt geben. Das ist natürlich deutlich effizienter, ist deutlich ergonomischer, weil die Kollegen natürlich dann weniger laufen müssen und natürlich auch deutlich schneller. Also wir können dadurch auch deutlich schnellere Lieferzeiten anbieten.
Welche Rolle spielt denn bei diesen ganzen Logistikthemen eigentlich künstliche Intelligenz? Meine Vermutung wäre, dass Amazon mit dem Datenschatz, auf dem ihr sitzt, wahrscheinlich sehr gut vorhersagen kann, eigentlich welche Produkte wann in welcher Region besonders stark nachgefragt werden. Und so ein bisschen so vorauseilendes Gehorsam die Ware schon verschickbar machen könnte, bevor sie eigentlich bestellt ist, weil man einfach sehr gut weiß, was in welchen Regionen wann bestellt werden wird. Gibt es sowas schon oder gibt es andere Use Cases für künstliche Intelligenz, mit denen ihr arbeitet?
Also ich bin jetzt nicht der größte Experte von künstlicher Intelligenz und wie das alles zusammen, die Einsen und die Nullen zusammen funktionieren. Aber was ich sagen kann, ist, dass es auch regional, um das auf das spezielle Beispiel mal zu kommen, da keine großen Unterschiede gibt, welcher Mensch in welcher Region und was bestellt. Wie ich eben gesagt hatte, eigentlich das Ziel, alles überall verfügbar zu machen, und zwar nah am Kunden. Von daher, da glaube ich, macht es auch nicht allzu viel Sinn. Es gibt sicherlich einige Use Cases, Anwendungsbereiche, wo wir das schon machen. Zum Beispiel gibt es eine Technologie, die im Prinzip prüft, wie genau unsere Regale, praktisch das virtuelle Bild auf der Webseite über den Lagerbestand, wie das auch physisch im Logistikzentrum abgebildet ist. Also wenn da irgendwas nicht mit dem passt, was wir virtuell auf der Webseite sehen, was die Kamera auf dem Regal erkennt, dann wird sozusagen ein Qualitätscheck angestoßen, der dazu führt, dass ein Mitarbeiter eben zu dem Regal geht, das kontrolliert und entsprechend unter Umständen korrigiert. Da gibt es schon Anwendungsbereiche, die im Hintergrund laufen, aber ich glaube, da sind wir noch alle ziemlich in den Kinderschuhen und aus meiner Sicht ist auch noch echt eine ganze Menge Potenzial, aber es ist noch eher limitiert, würde ich sagen.
Okay. Ein Thema, das ja auch immer so hat jeder schon häufig so über Prototypen irgendwo in der Zeitung gelesen oder im Internet gelesen, ist das ganze Thema, da kommt künftig gar kein Paketzusteller mehr, sondern da landet ja nur noch die Drohne bei mir auf dem Balkon oder im Garten. So in der Theorie hat es jeder schon mal gehört, in der Praxis hat es, glaube ich, noch keiner erlebt. Wie sehr ist das denn noch Science Fiction oder wie nah ist das schon, dass das tatsächlich kommen wird?
Das ist schon ziemlich nah und es gibt ja auch durchaus Unternehmen, die es schon machen, auch in Deutschland, wenn wir über Arzneimittelzustellungen zum Beispiel sprechen. Hab ich vor kurzem noch einen Artikel gelesen, das ist irgendwo eine Insel, wo ich jetzt auch den Namen der Firma vergessen, die das schon testen, um eben, ich sag mal, dringende Arzneimittel schnell von A nach B zu bringen. Also sind wir mittlerweile auch nicht die Einzigen, die nicht nur darüber nachdenken, sondern andere machen das auch schon. Und in der Tat gibt's auch konkrete Pläne, auch in Europa, das in Zukunft mal zu testen. Ich glaube, das haben wir noch extern noch nicht kommuniziert, deswegen muss ich mich dann auch ein bisschen zurückhalten, was das Land und die Timeline angeht. Aber es ist schon sehr konkret und es funktioniert auch. Wir haben ja schon vor vielen Jahren mit der Idee angefangen. Damals haben da noch viele drüber gelächelt. Wie gesagt, mittlerweile machen es andere schon. Auf der anderen Seite glaube ich, das wird eher schon ein Nischenprodukt sein. Ich glaube, ich habe es eben gesagt, wann die Anzahl der Fälle, wo jemand das wirklich am selben Tag noch braucht, einen Artikel, oder in dem Fall innerhalb der nächsten halben Stunde. Ich glaube, die Anwendungsfälle werden eher selten sein. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal in der nahen Zukunft zumindest in der Welt leben, wo die Welt voller Drohnen ist, wo irgendwie alles jetzt zugestellt wird. Zumal es, glaube ich, auch zumindest anfangs sicherlich ein bisschen teurer sein wird. Also ein Fall, ich glaube, den hat man auch mal in der Werbung genutzt, war, wo jetzt, keine Ahnung, das Kind will zum Fußballschuhe kaputt und das Spiel ist in der Stunde und jetzt brauche ich neue Fußballschuhe und das muss ich halt irgendwie schnell kriegen. Das sind so Anwendungsfälle oder wird schnell zum Geburtstag eingeladen, kurzfristig, und ich brauche was. Da wird das der Fall sein, aber wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, einen neuen Drucker kaufe, ob ich den jetzt in der nächsten halben Stunde kriege oder irgendwann abends oder am nächsten Tag, ich glaube, da werden viele eher noch ein paar Stunden länger warten.
Wie sehr glaubst du eigentlich, dass eure Logistikdienstleistungen, also das, was man typischerweise FBA nennen würde, wie sehr war das mit maßgeblich für den Erfolg von Amazon, dass ihr also es Verkaufspartnern, Sellern so einfach gemacht habt, Logistik quasi an euch abzugeben und sich da nicht mehr drum zu kümmern? Glaubst du, Amazon wäre heute so groß, wenn man das nicht eingeführt hätte?
Ich denke nicht. Und wenn man sich anguckt, wie groß mittlerweile der Anteil ist der Produkte, die wir zwar auf der Webseite verkaufen, aber die von Drittanbietern kommen, ob nun über FBA, also Fulfillment bei Amazon, oder eben über den direkten Weg vom Verkäufer zum Kunden, dann ist es mittlerweile der größere Teil. Also mehr als die Hälfte aller Produkte weltweit und auch in Deutschland werden mittlerweile angeboten, eben nicht von Amazon direkt, sondern eben über Drittanbieter. Und eine Zahl in Deutschland, sind mittlerweile über 45.000 kleinere und mittlere Unternehmen, die ihre Artikel bei der Amazon.de Webseite verkaufen. Also das ist, glaube ich, eine ganz gute Insight darüber, wie sich das entwickelt hat. Und ich kann mich noch erinnern, als ich Standortleiter in Leipzig war, das war ich von 2006 bis 2010, da war der damalige Senior Vice President, der eben für Marketplace zuständig war. Das muss irgendwann 2007, 2008 gewesen sein, Größenordnung. Der kam zu mir, hat sich den Standort angeguckt. Und ich war ganz stolz, ihm ein Regal zu zeigen, wo FBA-Artikel drin lagen. Und er sagte zu mir, das ist jetzt ja 15, 16 Jahre her, du solltest davon ausgehen, dass sich irgendwann der Anteil ins Umgekehrte umdreht. Also der größere Anteil dessen, was du auf Lager hast, wird von Drittanbietern sein. Und das war damals schon ziemlich visionär und ich glaube, da sind wir auch auf dem Weg dahin. Und zu deiner Frage zurückzukommen, ich bin absolut davon überzeugt, dass es eine Idee war, die uns sehr dabei geholfen hat, nicht nur erfolgreich zu sein, sondern auch eben viele Jobs zu schaffen, Unternehmen denen die Chance zu geben, mit uns zu wachsen und eben auch mehr Selection anzubieten, also Auswahl und auch Kunden happier zu machen. Also totaler Win-Win und ich bin da extrem von überzeugt, dass das der richtige Weg war und immer noch ist.
Und sind eure Logistikdienstleistungen, die ihr dann Verkaufspartnern anbietet, ist da der Anspruch, dass das per se schon ein Geschäftsmodell ist, dass das profitabel auch Gewinne abwirft? Oder ist das eigentlich nur das Mittel zum Zweck, um mehr Marktplatzumsatz zu machen?
Hätte natürlich keine detaillierte P&L-Zahl ja auflisten können, aber ich glaube, es ist nachvollziehbar, auch zu meinem Punkt von eben, dass wir, wenn wir sehen, dass es erfolgreich ist und das Modell funktioniert, dass wir das auch weitermachen. Und die Tatsache, dass wir das eben auch ausbauen, gibt, glaube ich, zumindest einen Indikator dafür, dass es erfolgreich ist. Nicht nur, weil es jetzt aus Kundensicht toll ist und aus Anbietersicht, sondern natürlich, weil wir auch damit durchaus ja ein interessantes finanzielles Modell haben, klar.
Ja, okay. Liegt bei dir mit deiner Verantwortung für Logistikthemen, liegt da auch das Thema Retouren?
Das war in meiner Verantwortung bis Anfang des Jahres. Ich bin mittlerweile für die Logistikzentren in Mittel- und Südeuropa zuständig seit Anfang des Jahres. Also vor allen Dingen Deutschland, Polen, Tschechien und Spanien, Frankreich, Italien. Deswegen sitze ich übrigens auch gerade hier in der Nähe von Marseille, dem Standort in Frankreich, während wir sprechen, bin gerade unterwegs. Bis Anfang des Jahres war ich auch für die Retourenzentren in Europa zuständig. Von daher habe ich da so ein bisschen Einblick, aber formal jetzt aktuell nicht mehr.
Wie funktioniert das denn? Also ich glaube, es ist ja eine große Frage, die sich viele Leute immer stellen. Was passiert eigentlich mit den Retouren? Dann gibt es immer die Horror-Stories und ich glaube, ein größerer Fashion-Anbieter hat da ja auch mal ein bisschen unglückliche PR gehabt. Mhm. Da werden Retouren werden gar nicht angeguckt. Das wird sofort alles wahlweise verbrannt oder containerweise irgendwo auf einen anderen Kontinent verschifft. Was denn nun beides wahnsinnig wenig nachhaltig wäre. Gleichzeitig, also wäre ich neugierig, wie funktioniert das bei euch? Wie geht ihr mit Retouren um? Und so ein bisschen Fragezeichen, weil es mir tatsächlich passiert ist, dass ich neulich etwas retourniert habe und mir dann hinterher aufgefallen ist, ich habe das falsche Produkt retourniert, aber es hat keiner gemerkt. Es hat sich auch nie jemand bei mir gemeldet oder gesagt, ey, was hast du uns denn da zurückgeschickt? Was mich so ein bisschen hat zweifeln lassen, hat sich da eigentlich wirklich jemand meine Retoure angeschaut?
Okay. Ich würde mal sagen, das ist vielleicht eine Ausnahme oder ich weiß nicht, wie wertig der Artikel jetzt war, ob das jetzt ein Vorteil für dich war, hat vielleicht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin entschieden, naja, ist gut für den Kunden, dann ignorieren wir das einfach mal. Kann natürlich auch der Fall gewesen sein. Aber also erstmal, Retouren sind ja nicht nur ein Amazon-spezifisches Thema. Das ist ja jeder, der was verkauft, ich formuliere es mal ganz allgemein, möchte ja keine Retouren haben. Also im Idealfall hast du 0% Retouren. Das ist sicherlich unrealistisch, weil wir alle irgendwo irgendwann mal sicherlich was zurückgeschickt haben. Von daher würde ich sagen, es ist kein Amazon-spezielles Problem. Auch der stationäre Handel hat natürlich Retouren. Was ich auch sagen kann, ist genauso hat jeder daran Interesse, möglichst viel von den Retouren, die man zurückbekommt, wieder zu verkaufen. Und diese, ich sag mal, Horrorgeschichten, wie du es eben erwähnt hast, die ja immer wieder mal kursieren, sind natürlich entbehren jeglicher Grundlage. Wir haben sowohl aus Kosten als auch aus Nachhaltigkeitsgründen überhaupt kein Interesse daran, irgendwie möglichst viel wegzuwerfen. Das ist der weitaus geringste Anteil. Wir hatten vor einigen Jahren mal, als das auch politisch in der Diskussion war, die damalige Fraktionsvorsitzende eingeladen von den Grünen, die sich das vor Ort auch angeschaut hat in einem der Retourenzentren. Wir haben das mal aufgebaut, so die Paletten an Retouren und wie viel davon am Ende in der Tat dann leider entsorgt werden muss. Und das waren am Ende nur, also entweder waren es sicherheitsrelevante Themen oder es war Wäsche, die du einfach nicht mehr weiterverwenden kannst. Also jetzt irgendwie eine Unterhose nochmal weiter zu verkaufen, ist das wahrscheinlich keine gute Idee. Aber das reduziert sich auf einen extrem geringen Anteil, den weitaus größten Anteil, den nehmen wir entweder auf als so A-Ware sozusagen, die ist unverpackt, ungeöffnet, sieht genauso aus wie vorher, die genauso auf die Webseite wieder drauf als ja wie neu sozusagen. Und dann gibt es verschiedene Abstufungen. Also ich sag mal, wenn Karton zum Beispiel beschädigt ist, dann sage ich mal, ist das eine B-Ware, die dann leicht reduziert ist. Und dann gibt es eben Abstufungen, wo der Mitarbeiter dann im Retourenzentrum entscheidet. Erstens, können wir das noch weiterverkaufen und wenn ja, in welchem Zustand? Das ist eigentlich der Grundsatzweg. Und da gibt es verschiedene Retourenzentren über Europa verteilt. Ist natürlich ein relativ komplexer Prozess und die Kollegen da haben auch einen relativ aufwendigen Anlernaufwand. Der ist auch höher als, ich sag mal, zum Beispiel in der Packabteilung oder in anderen Abteilungen. Aber die machen da echt einen guten Job und wie gesagt, der weitaus geringste Anteil bewegt sich im niedrigen einstelligen Prozentbereich, ist der dann am Ende entsorgt ist. Und auch wenn man sich mal vor Augen führt, die Menschen, die Kollegen, die es am Ende dann wegwerfen, das ist für die ja auch, ich sag mal, kein schöner Job. Von daher versuchen wir das wirklich aufs Minimum zu reduzieren, ganz klar.
Okay. Lass uns noch mal ein bisschen über deine Einblicke in das Thema Personal und Führung bei Amazon drauf gucken. Du hast ja selber einen zumindest mal teilweise ungewöhnlichen Karriereweg mit erst Offizierslaufbahn und dann zu Amazon zu gehen. Da gibt es wahrscheinlich noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele bei euch im Unternehmen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie du Amazon so als Arbeitgeber wahrnimmst und was für Karrierewege da du so wahrnimmst, wie durchlässig das ist für Menschen, die aus vielleicht ganz anderen Hintergründen kommen.
Gerne. Also erstmal war ich der erste Mitarbeiter, also zumindest im Führungs- und Managementbereich damals in 2001, der mit einem militärischen Hintergrund in Deutschland oder in Europa, glaube ich, damals eingestellt wurde. Kann sein, dass in den USA vielleicht der ein oder andere schon dabei war. Die gab es auch schon ein bisschen länger. Aber in Europa weiß ich, dass ich der Erste war. Und ich weiß auch, dass in meinen Bewerbungsgesprächen oder danach, da gab es einige Diskussionen darüber, ob, ja, wie passt denn der Bundi da bei uns rein. Und im Nachhinein muss ich sagen, es sind in der Tat noch einige nachgefolgt. Weil einfach, ich sage immer gerne, Menschen führen, ob der Mensch eine Uniform anhat oder nicht, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Und wir haben 16 Führungsprinzipien, vor 2 Jahren, glaube ich, haben wir 2 noch hinzugefügt. Von denen muss ich sagen, wenn ich das auf andere Organisationen übertrage, da ist dann eine ganze, ganze Menge dabei, was unabhängig, was für eine Organisationsform das ist, ob das Militär ist, ob das, ich sag mal, eine staatliche Organisation ist, ob das eine private Firmen sind, sehr viel übertragbar ist. Zum Beispiel, ich kann gerne ein paar Beispiele nennen, Vertrauen gewinnen, Earn Trust. Und dann ist, glaube ich, da kann man ganz gut nachvollziehen, ob ich nun Vorgesetzter bin in einem militärischen Umfeld, in einem Landratsamt oder bei Amazon in der Firma. Ich will das Vertrauen von meinen Mitarbeitern gewinnen. Anderes wäre Kundenorientierung. Nun kann man Kunden in verschiedenen Ausprägungen interpretieren, aber wenn ich mit Kunden zu tun habe und das ist nun in der staatlichen Organisation oder selbst bei der Bundeswehr, genauso wie in privaten Firmen, dann macht das irgendwie Sinn. Also da würde ich schon mal sagen, da gibt es ganz viel Überschneidung von den Leadership-Prinzipien, die wir uns sagen selbst gesetzt haben und anderen Organisationsformen. Und was also mit dem Karriereweg angeht, da gibt's natürlich jetzt den klassischen, den ich gegangen bin, also die Einstiegsposition. Die klassische in der Logistik ist der Area Manager, der ist dann verantwortlich für einen Bereich in so einem Logistikzentrum. Und die Kolleginnen und Kollegen, die da kommen, sehr oft relativ zeitnah nach der Uni, die kriegen dann ja auch so Führungsverantwortung für 50, 60 plus x Mitarbeiter. Und glaube ich, gibt's wenige Firmen. Ich habe das jetzt gestern noch in einem anderen Standort in Frankreich den Kollegen mitgegeben. Da gibt's, ich würde sagen, keine Firma, die einer jungen Führungskraft die Chance gibt, so schnell schon Führungserfahrung zu sammeln. Wir helfen natürlich dabei, da gibt's Trainings, Seminare, da gibt's natürlich Vorgesetzte, die dabei helfen, aber das Feedback, was ich immer wieder bekomme, wenn ich unterwegs bin, dass da sehr viel Begeisterung auch da ist, einfach die Chance zu kriegen, dafür so schnell so viel Führungsverantwortung zu bekommen. Und ja, dann gibt's die nächste Position wäre dann Operations Manager, Senior Manager in einem Standort, das sind dann so 2, 3. Und dann Standortleiter, General Manager ist dann sozusagen der Leiter von einem Standort. Dann geht es dann um Regionaldirektoren etc. weiter. Das ist so der klassische Weg. Mittlerweile, wie gesagt, der Großteil der jungen Führungskräfte kommt direkt von der Uni. Aber wir haben auch, ich sag mal, im deutlich zweistelligen Prozentbereich Kollegen, die sich intern weiterentwickelt haben, die als gewerbliche Mitarbeiter, als Kommissionierer, als Packer angefangen haben wie gesagt, bin gerade hier in einem Standort in Frankreich. Gestern war ich in einem, die Standortleiterin hat vor, ich glaube, 15 Jahren als Kommissionierin angefangen. Die hat angefangen, Jura zu studieren und wollte einen fairen Job machen. Und seitdem ist sie dabei und ist jetzt Standortleiterin. Da gibt es ganz viele Beispiele. Also Thema Durchlässigkeit ist sehr hoch, auch notwendig bis zum gewissen Grad, weil wir eben durchaus noch in einem Umfang wachsen, wo wir einfach auch intern Menschen weiterentwickeln wollen. Also jetzt nur darauf zu vertrauen, dass wir externe Leute einstellen, die sich weiterentwickeln, wäre, glaube ich, der falsche Weg. Von daher setzen wir sehr viel auf interne Weiterentwicklung und auch interne Beförderung. Der erste Weg ist eigentlich immer zu gucken, haben wir intern jemanden, der auf diese neue Rolle passt, oder müssen wir, ich sag mal, den zweitbesten Weg gehen und extern gucken. Das ist schon eigentlich der Standard bei uns.
Mhm. Und um nochmal so den Vergleich zwischen der Bundeswehr und Amazon zu suchen, Bundeswehr ist ja häufig per Definition sehr hierarchisch. Es gibt ganz klare Vorgesetzte und Ober-Unter-Definitionen. Wie nimmst du Amazon da wahr? Ich meine, gibt ja viele Konzerne, in denen das immer noch so ist, zumindest so nach meiner Erfahrung. Wie ist das bei Amazon?
Ja, also ich glaube, es wäre jetzt falsch und würde mir wahrscheinlich auch keiner glauben, wenn es bei Amazon irgendwie gar keine Organisation gibt. Natürlich gibt es Organisationen, da gibt es Vorgesetzte, da gibt es natürlich auch formale Prozesse, wenn es um, ich sag mal, Beurteilung geht und solche Dinge. Ohne das wird es auch nicht funktionieren. Übrigens, das Beförderung, Beurteilungsbeförderungssystem bei Amazon ist ziemlich ausgereift. 360-Grad-Feedback und alles, was so dazugehört. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass wir dazu ermuntern, eben auch nicht immer den hierarchischen Weg einzuhalten. Also wenn jetzt jemand eine gute Idee hat, dann ist das total okay und das gebe ich auch immer weiter, dass mich jetzt zum Beispiel ein Area Manager anschreibt oder wir haben ein internes Chat-System, mich anpingt und sagt, hier, pass auf, du warst letzte Woche bei uns, mir ist das noch eingefallen, was hältst du von der Idee? Und dann nehme ich das mit und adressiere das dann und bedanke mich dabei, dass der Kollege, die Kollegin mir die Idee vorgetragen hat. Und wenn ich in den Standorten unterwegs bin, mache ich auch immer, wir nennen das sogenannte Skip-Level-Meetings. Also ich setze mich zusammen mit den Area-Managern, also die erste Führungsebene, den Operations-Managern und dann, also im Prinzip mit allen Führungskräften und gibt die Chance, zum ersten auch mir Dinge mitzugeben, die ich natürlich wissen will, direkt über mehrere sozusagen Führungsebenen hinweg, aber natürlich auch von mir dann die Chance zu geben, ein paar Dinge mitzugeben. Und das ist schon sehr, da ermuntern wir sehr zu. Und ein Führungsprinzip, was da ganz gut reinspielt, ist Backbone, Disagree and Commit, also zeige Rückgrat und widerspreche auch. Wenn es aber irgendwann dann entschieden ist, dann müssen wir auch gemeinsam alle die Entscheidung tragen. Also es ist ein sehr elementarer Bestandteil unserer Führungsprinzipien zu sagen, nee, nicht alles hinnehmen, sondern auch gerne, sag mal flapsig formuliert, Widerworte geben und eine andere Meinung äußern, das ist schon sehr zentral.
Mhm. Gerade bei euch in der Logistik ist es ja, glaube ich, so, dass auch ein großer Teil eurer Mitarbeitenden einen Migrationshintergrund haben, wenn es dann um Kommissionieren und Ähnliches geht. Gerade wenn man sich das anguckt, sind ja Fragen von Integration und auch Förderung von solchen Menschen eigentlich elementar für euch, weil ihr das Wachstum, das Amazon sieht, wenn es denn eben nicht durch Automatisierung und Roboter lösbar ist, was du ja selber gesagt hast, dann geht es ja eben nur durch mehr Manpower. Und das werden ja auch ganz maßgeblich solche Menschen sein. Wie ist so dein Blick da drauf und welche Erfahrungen hast du so in dem Bereich in den letzten Jahren beobachtet?
Wir haben Standorte, da ist der Anteil, ohne dass wir es natürlich genau nachvollziehen, es wird ja irgendwie keine Statistik geführt, weil jetzt irgendwie welchen Hintergrund hat. Aber man sieht es natürlich, wenn man in den Gebäuden unterwegs ist, zumindest in welche Richtung und aus welchen Regionen Europas die Menschen kommen. Und da gibt es Standorte, da sind wir im deutlich zweistelligen, im hohen zweistelligen Bereich, wo wir sehen, wir haben einfach einen Migrationshintergrund und sind irgendwann nach Deutschland gekommen und suchen hier eine Arbeit und finden die auch bei uns. Und wie du gesagt hast, in vielen Regionen würde es da, ohne das würde es nicht funktionieren. Ich denke, wir würden nicht ausreichend Arbeitskräfte finden, die wir brauchen, eben weiter zu wachsen. Und da gibt's sehr, sehr viele sehr gute Beispiele, wo wir eben auch dabei helfen, sich intern weiterzuentwickeln. Da sind wir, glaube ich, noch auf einem guten Weg. Ich glaube, da können wir noch mehr machen, auch das Potenzial zu nutzen. Teilweise gibt es natürlich auch sprachliche Herausforderungen. Da sind wir mittlerweile dabei, seit letztem Jahr sehr intensiv außer mal Apps zu nutzen. Bubble ist ein Beispiel, was man auf dem Handy eben auch nutzen kann, um einfach noch leichter zu kommunizieren. Wir haben Standorte, da stellen wir bewusst eben auch Vorgesetzte ein, die aus einem ähnlichen Migrationshintergrund kommen. Zum Beispiel arabisch sprechende Vorgesetzte, um einfach auch da den Weg zu erleichtern, für die Mitarbeitenden die Kommunikation einfach zu erleichtern. So, da machen wir eine ganze Menge, da werden wir auch noch mehr tun, glaube ich, in der Zukunft, weil, ja, ich mal davon ausgehe, dass wir weiter auch wachsen werden und ohne dieses Arbeitskräftepotenzial es nicht funktioniert. Und ich sehe da höre so viele dankbare Stimmen, weil am Ende wissen wir alle, Integration funktioniert am besten, wenn du einen Job hast, du kommst mit Kollegen in Kontakt, du lernst die Sprache, ist einfach der beste Weg und ich kann da wirklich von sehr, sehr vielen positiven Beispielen auch in persönlichen Gesprächen berichten, absolut.
Man kriegt jetzt ja zumindest über die Presse dann doch immer wieder mal irgendwie mit, dass es auch Kritik gibt von Gewerkschaften, aber teilweise auch anderen Organisationen an, ich sag mal, Arbeitsbedingungen in den Logistikcentern, was jetzt gar nicht nur Bezahlung angeht, sondern auch so die ganzen Arbeitsbedingungen drumherum. Da wirst du naturgemäß einen anderen Blick drauf haben als die Gewerkschaften. Das ist, glaube ich, normal. Aber wenn du mal so drauf guckst, wo hast du denn das Gefühl, wo könnt ihr und wo wollt ihr noch besser werden?
Also klar ist natürlich, man kann immer besser werden. Da gibt es sicherlich immer Bereiche hier und da, wo wir uns auch noch weiterentwickeln müssen. Aber was ich schon sagen kann und das auch mit tiefster Überzeugung nun seit 23 Jahren im Unternehmen zu sein und ich glaube auch ein ganz gutes Gefühl dafür zu haben, wie Arbeitsumgebung oder die Konditionen in anderen Unternehmen sind. Was wir übrigens auch von vielen hören, die woanders gearbeitet haben und dann zu uns kommen, ob das nun Mitarbeitende in der Produktion sind oder auch Vorgesetzte. Viele kommen übrigens zurück, wenn sie woanders waren und das da mal gesehen haben und ausprobiert haben. Wir nennen die Boomerangs, also die dann zurückkommen. Passiert in der Tat relativ häufig. Und da müssen wir uns nicht verstecken. Im Gegenteil, da setzen wir in vielen Bereichen Standards. Und das ist jetzt nichts, was ich jetzt sage, weil ich sagen muss, sondern das kriegen wir in vielen Fällen objektiv bestätigt. Wenn wir Behördenbesucher haben, ich sag mal, Ämter für Arbeitsschutz. Ich erinnere mich an Covid, nur um ein Beispiel zu nennen. Da hatten wir natürlich zugegebenermaßen einige Besuche. Und ich kann mich an ein Beispiel erinnern, das mir prägend in Erinnerung geblieben ist. Da sagte ein Mitarbeiter von dem Amt für Arbeitsschutz, ich wäre froh, wenn ich in mehr Arztpraxen Bedingungen vorfinden würde, wie sie bei Ihnen in einem 80.000 Quadratmeter Logistikstandort sind. Also was Hygienebedingungen angeht, was Trennung angeht, ging damals zu der Zeit, wir alle noch ungern dran zurückdenken. Unsere Standorte sind alle klimatisiert. Da will ich mal ein anderes Logistikzentrum sehen, was die Gebäude eben im Sommer, klar, wenn die Sonne drauf scheint, wird es halt warm. Und da haben wir über die Jahre eben gesehen, naja, das ist nicht angenehm. Die haben wir alle klimatisiert. Mir ist mittlerweile noch kein anderes Unternehmen über die Wege gelaufen, was einen ähnlichen Ansatz wählt. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Ich könnte das noch viel mehr erzählen. Du hast Bezahlung erwähnt. Orten wir nur eine Zahl zu nennen. Nach 2 Jahren, also wir haben so einen Stufenplan bei der Entlohnung. Nach 2 Jahren verdient jemand bei uns mit allen Zusatzleistungen, die wir bezahlen, 37.000 Euro mindestens. Und das ist Jobs für ungelernte Arbeitskräfte. Du brauchst ja keine Ausbildung für, kein Studium, sondern du arbeitest halt in der Produktion als Kommissionär und Packer. Ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Job, den sich jemand nach dem Studium sucht. Da musst du unter Umständen schon verhandeln, um so viel zu verdienen. Also nur mal diese Zahl zu nennen. Aber wie gesagt, es ist nicht alles nur die Bezahlung, sondern auch die Arbeitsbedingungen selbst. Da müssen wir uns überhaupt nicht verstecken. Im Gegenteil, da glaube ich, da setzen wir Standards für viele andere.
Okay. Ich fand das einen total spannenden Ritt durch ein Thema, das ja am Anfang, wenn man so von außen drauf guckt, vielleicht so ein bisschen trocken wirken mag. Naja, ist halt Logistik und Pakete packen. Ich habe total viel gelernt. Fand jetzt auch deinen Lebenslauf und deinen Werdegang mit dem militärischen Background total spannend. Wenn ich selber so auf meine ja viel kürzere Bundeswehrzeit zurückgucke, was ja am Ende nur die Grundausbildung und ein paar Monate danach waren, finde ich trotzdem, also ich habe immer gesagt, ich müsste es nicht nochmal machen, aber ich bin total dankbar, dass ich es gemacht habe, weil es mir total viel mitgegeben hat und weil ich da total viel gelernt habe. Was ist bei dir so die eine Sache, die du sagst, die hast du in deiner Zeit bei der Bundeswehr gelernt oder mitbekommen, die dir auch in jetzt 23 Jahren Karriere bei Amazon geholfen hat?
Das ist eine relativ einfache Antwort für mich, weil ich da auch öfter mal gefragt werde und das auch mit tiefster Überzeugung sagen kann. Das ist Führen durch Vorbild. Was natürlich in einer militärischen Organisation eine sehr große Rolle spielt, weil wenn du irgendwie in Einsatz gehst, der leider mittlerweile auch für die Bundeswehr häufiger geworden ist als noch zu meiner Zeit, dann musst du deinem Vorgesetzten einfach vertrauen, um ihm oder ihr zu folgen. Und wie ich es eben schon gesagt habe, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Parallelen, auch jetzt in meinem Fall in privaten Unternehmen. Und das war immer ein Grundsatz in meiner Führungsverantwortung, immer zumindest zu versuchen, wahrscheinlich gelingt es mir nicht in 100% aller Fälle, aber dass ich, was ich von meinen Leuten erwarte, zumindest selbst vorzuleben. Ich werde nie der beste Packer oder Picker sein oder andere Dinge am besten können, aber zumindest muss ich eine Ahnung davon haben, wie, was ich von meinen Mitarbeitenden erwarten kann und was nicht. Und banales Beispiel, wenn ich durch einen Standort gehe und da sehe ich irgendwie einen Zettel auf dem Boden liegen, dann hebe ich den auf. Weil wie kann ich irgendwann mal von den Kollegen in dem Standort erwarten, dass die den Müll auf dem Boden aufheben, wenn ich selber daran vorbeilaufe? Ist nur vielleicht ein einfaches, banales Beispiel, aber dieses Führen durch Vorbild auf allen Ebenen, also gibt es auch Dinge, pünktlich sein, vernünftige Umgangsformen, so Dinge, das setze ich jetzt einfach mal voraus. Aber wenn man sich, das habe ich versucht, wie gesagt, so als einen der wichtigen Führungsgrundsätze mitzunehmen, dann gibt es da eine Menge Parallelen und Erfahrungen, die ich aus der Bundeswehr schon mitnehmen konnte.
Alles klar, Armin. Vielen Dank für diese Insights. Das hat total viel Spaß gemacht. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich nehme mit, ich werde noch häufiger darauf achten, bei meinen Bestellungen darauf zu achten. Es muss nicht schnell kommen, sondern manchmal reicht es auch, wenn es einen Tag später kommt und dafür in weniger Paketen. Das erhöht auf jeden Fall auch die Nachhaltigkeit. In dem Sinne, vielen Dank und schöne Grüße heute in die Richtung von Marseille.
Ja, danke dir auch, Jan. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, dir auch noch alles gut.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.